ESV im Dialog, Bernd Preis und Gäste. Sie sehen und hören recht. Heute Folge 24, Thema die KI-Verordnung der EU als Meilenstein zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Die neue KI-Verordnung ist ein erster umfassender Regulierungsansatz für künstliche Intelligenz und gilt als Meilenstein im europäischen Recht. Sie soll aber nicht nur EU-weit Innovationen steuern, sondern auch der EU-Grundrechtscharta und zentralen demokratischen Prinzipien gerecht werden. Ich habe mich daher mit Dr. Silvio André, er ist Senior-Experte für KI-Regulierung, und Rechtsanwalt Jan Pohle über die komplexen neuen Anforderungen unterhalten. Im Mittelpunkt standen dabei die rechtlichen, technischen und ethischen Perspektiven, die allerdings auch ineinandergreifen. Neben den Problemstellungen und Zielsetzungen ging es natürlich auch um Definitionen und Begriffe. Wichtig sind auch der risikobasierte Ansatz oder die gesellschaftlichen Dimensionen. Schließlich diskutierten wir noch sogenannte Governance-Fragen, das Verhältnis zu anderen Rechtsregimen bzw. die internationale Perspektive. Herr André, ich grüße Sie und, wenn es noch erlaubt ist, einen guten Start ins neue Jahr.
Vielen Dank.
Zu Ihnen, Herr Pohle, viele Grüße an Sie, auch für Sie mit den besten Wünschen für 2026.
Vielen Dank, Herr Preis. Gerne zurück.
Alles klar. Dann fangen wir mal an mit der Problemstellung und den Zielsetzungen der KI-Verordnung. Geht gleich an Sie, Herr Pohle. Die KI-Verordnung verfolgt ja mehrere Zielrichtungen gleichzeitig, nämlich die Binnenmarktintegration, den Grundrechtsschutz und die Innovationsförderung. Was ist denn aus Ihrer Sicht die zentrale Leitidee der Verordnung?
Ja, vielen Dank. Sie sprechen es schon quasi in Ihrer Frage an, Herr Preis. Wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, die EU will mit der KI-Verordnung einen Rahmen schaffen, der zugleich Innovation ermöglicht, aber auch sicherstellt, dass die Grundrechte als solches hinreichend beachtet und berücksichtigt werden. Das heißt ganz konkret, klare Regeln und gleiche Standards in Europa, ein Gefühl von Rechtssicherheit für alle, die KI entwickeln und oder nutzen wollen. Die EU setzt damit auf vertrauenswürdige KI. Ihre Botschaft lautet, wir wollen KI, aber verantwortungsvoll. Man kann diese Leitidee in gewisser Weise als Balanceakt beschreiben. Einerseits die technische Risikosteuerung, andererseits ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz. In diesem Dreieck bewegt sich die Verordnung und das macht sie juristisch wie operativ, technisch, faktisch spannend. Allerdings auch maximal herausfordernd.
Das sehe ich auch so, Herr Pohle, nochmal an Sie. Europa sagt immer, die KI-Verordnung wäre die erste umfassende Regulierung weltweit. Was bedeutet das denn genau?
Ja, das ist vollkommen richtig. Am Ende des Tages setzt die KI-Verordnung der Europäischen Union einen ersten verbindlichen Rechtsrahmen für einen signifikant relevanten wirtschaftlichen Raum auf globaler Ebene fest. Die EU wird so zum First Mover und setzt damit globale Standards oder versucht es zumindest. Firmen, die in Europa aktiv sein wollen, müssen diese Regeln einhalten. Gleich, ob sie aus den USA, aus Asien, sprich China oder sonst woher kommen und auch ihre hauptoperativen Sitze haben. Dadurch entsteht ein einheitlicher Markt und Unternehmen wissen so, was gilt. Das ist nicht zu unterschätzen, diese Rechtssicherheit als solches, und wird auch von den entsprechenden Playern in Hintergrundgesprächen durchaus unterstrichen, dass das bei allen potenziellen Mängeln der KI-Verordnung ein ganz wesentlicher Schritt nach vorne ist. Was macht letztendlich Europa oder was erreicht Europa mit dieser KI-Verordnung? Wir kommen damit in den Mittelpunkt, was die KI-Regulierung, den Rechtsrahmen für KI angeht, auf einer globalen Ebene. Grundrechte werden damit zu einem verbindlichen Maßstab, etwas, was gerade in diesen Zeiten vielleicht nicht zu unterschätzen ist. Und für den europäischen Rechtsraum heißt das damit ganz konkret, KI soll nicht nur sicher, sondern sie muss auch grundrechtskonform sein. Und dann kommt allerdings auch die besondere Herausforderung an die staatlichen Überwachungsbehörden. Ohne die kommt auch die KI-Verordnung, ähnlich wie andere Regelwerke, sprich Datenschutzgrundverordnung als Beispiel, nicht aus. Allerdings müssen sich die Behörden ganz neue Kompetenzen aufbauen. Das heißt, sie müssen personell wie qualitativ inhaltlich auch Ressourcen haben, um die Regeln überhaupt prüfen zu können. Es geht nicht nur um technische Sicherheitsfragen, sondern auch um komplexe Bewertungen wie Verzerrungen, Transparenz und menschliche Aufsicht bei dem Betrieb und bei der Anwendung von KI-Systemen. Schließlich ist die KI-Verordnung für den europäischen Rechtsraum eine industriepolitische Weichenstellung. Wer den ersten verbindlichen Rahmen setzt, kann Standards definieren, an denen sich andere Märkte orientieren. Das war bereits ein wesentlicher Treiber, unter anderem für die Datenschutzgrundverordnung. Ist es seinerzeit in 2017, 2018 auf internationaler Ebene belächelt worden. Wie wir heute wissen, war dieser Ansatz der EU-Kommission oder der EU insgesamt seinerzeit nicht falsch. Und es bleibt vielleicht zu hoffen, dass die KI-Verordnung, wenn sie sich entsprechend auch weiterentwickelt und offen ist für weitere Innovationen, sich entsprechend auf globaler Ebene als Standard durchsetzen wird.
Das klingt sehr ambitioniert, ist aber wohl auch nicht, also ist aber auch auf jeden Fall notwendig und unumgänglich. Das Ganze geht natürlich auch nicht ohne Definitionen und Begriffe. Davon gibt es ja zahlreiche. Herr André, die Definition des KI-Systems, vor allem in Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung, ist ja sehr weit umfasst und gilt als umstritten. Welche Vorteile hat denn diese Breite und wo entstehen die praktischen Probleme dabei?
Ja, vielen Dank, Herr Preis. Ja, die Definition, was ein KI-System ist, ist bewusst sehr, sehr weit gefasst. Unter anderem eben auch deswegen, weil die Verordnung in ein paar Jahren ja auch noch passen muss. Nehmen wir beispielsweise das maschinelle Lernen oder nehmen wir auch wissensbasierte Systeme oder auch statistische Methoden. Das sind alles Verfahren, die unter den Begriff eines KI-Systems fallen. Der Vorteil ist, der Gesetzgeber bleibt maximal technologieoffen und verhindert auf diese Art und Weise Schlupflöcher. Auf der anderen Seite steht der Nachteil, dass es natürlich manchmal auch absolut unpraktisch wird. Denn auch Systeme, die eigentlich kaum intelligent sind, können plötzlich als KI gelten. Nicht alles, was Daten verarbeitet oder automatisiert entscheidet, ist KI im engeren Sinne. Ich nehme mal ein Beispiel. Klassische Statistikprogramme oder auch einfache Entscheidungsbäume. Die würde man sicherlich nicht hier und da ein KI-System im Sinne der KI-Verordnung packen können und auch wollen. Systeme mit minimalem intelligenten Anteil könnten fälschlich auch als KI-System gelten und so auch unnötigen Pflichten unterliegen. Also müssen Unternehmen und auch Aufsichtsbehörden im Einzelfall klären, ob ein System unter die Definition fällt. Das schafft am Ende des Tages natürlich auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Ich möchte ein einfaches Beispiel nennen. Ein regelbasiertes Diagnosesystem im Gesundheitswesen fällt noch formal unter diese Definition, obwohl es eigentlich kein lernendes System ist. Für die Entwickler solcher KI-Systeme stellt sich dann die Frage, muss ich dieselben Anforderungen erfüllen wie jemand, der beispielsweise ein sogenanntes generatives Basismodell trainiert? Also ich fasse zusammen, der Vorteil einer sehr breiten Definition besteht sicherlich in der Schutzwirkung und der technologischen Offenheit, aber damit einher, das muss man fairerweise anerkennen, besteht eben die Gefahr der Überregulierung und damit auch eines erheblichen Interpretationsbedarfs in der Praxis.
Gut, es wird ja natürlich noch überlagert davon, dass Unternehmen gleich mehrere Rollen haben können. Die können zum Beispiel als Anbieter auftreten, als Betreiber oder als Händler. Und es ist sogar noch komplexere Konstellationen möglich, wie zum Beispiel Cloud-Dienste oder KI as a Service. Wie passt diese Realität zu der eher linearen Logik der Verordnung? Noch einmal, Herr André?
Ja, ich denke, das passt eigentlich nur teilweise. Natürlich ist so eine lineare Logik schön. Um eine solche lineare Logik kann man ein Gesetz wie die KI-Verordnung gut bauen. Wir haben einen Anbieter, wir haben einen Betreiber. Aber die Realität sieht leider anders aus. Da läuft doch einiges durcheinander, vor allem eben bei auch den von Ihnen erwähnten Cloud-Diensten oder anderen Services. Das macht die Umsetzung am Ende des Tages natürlich sehr kompliziert. Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, ist da sehr viel flexibler, weil sie gemeinsame Verantwortlichkeiten kennt. Die KI-Verordnung hält da eher und viel stärker an der Produktsicherheitslogik fest. Das führt dann eben in der Praxis zu Reibungen und natürlich auch zu vielen Fragen. Man braucht beispielsweise Kommunikations- und Dokumentationsmechanismen, um Verantwortlichkeiten lückenlos nachvollziehbar zu machen. Das ist eine der anspruchsvollen Anforderungen der KI-Verordnung. Aber neue KI-Architekturen wie eben die Basismodelle oder KI-Agenten, die werden diese angelegte Logik wahrscheinlich sprengen. Denn hier verschwimmen die Grenzen zwischen der Entwicklung eines KI-Systems, des Einsatzes und am Ende auch der Bereitstellung. Also das Modell der linearen Wertschöpfungskette löst sich am Ende des Tages auf. Sie kann einen Anfang darstellen, um die Verantwortlichkeiten für Anbieter, Betreiber und Händler normativ gut herauszuarbeiten. Aber die Praxis sieht dann doch deutlich vielfältiger und komplexer aus. Die KI-Verordnung ist also bewusst auf das Endprodukt ausgerichtet. Also man könnte sagen, Hauptsache das finale System ist sicher und rechtskonform. Aber die Praxis zeigt eben, dass es eine flexible Auslegung bedarf, sodass die Reibungen so gering wie möglich sein sollten. Denn gerade dann könnten Reibungen entstehen, wenn Unternehmen eben mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen.
Verstehe. Einer der Grundpfeiler oder eine ganz wichtige Rolle spielt der sogenannte risikobasierte Ansatz. Das heißt, es gibt mehrere Stufen. Man kann also als Hochrisikosystem eingestuft werden. Von dieser Einstufung zum Beispiel als Hochrisikosystem hängen ja auch die strengen Pflichten ab. Und hier gibt es natürlich viele Zweifelsfälle bei der Klassifikation. Nochmal an Sie, Herr André. Was macht diese Einstufung denn so entscheidend für Anbieter?
Naja, wenn ein System, ein KI-System als Hochrisiko-KI-System eingestuft wird, dann muss der Anbieter richtig tief in die Pflichten einsteigen. Er muss ein Risikomanagementsystem haben und aufbauen. Es bedarf einer umfassenden technischen Dokumentation. Es bedarf der Kontrolle durch Menschen, der menschlichen Aufsicht. Es bedarf einer angemessenen Konformitätsbewertung. Das ist eine ganze Palette von Artikeln in der KI-Verordnung, die dann für diese Hochrisiko-KI-Systeme greifen. Das kostet am Ende des Tages natürlich Geld und auch Zeit. Und diese Hochrisikosysteme, die müssen Prüf- und Zertifizierungsprozesse durchlaufen, vergleichbar eigentlich mit Medizinprodukten oder eben der Luftfahrtsicherheit. Also da kennen wir ja vergleichbare Standards. In der Praxis heißt das eben hohe Kosten für die Anbieter, lange Markteinführungszeiten und auch umfassende Compliance-Strukturen. Ohne diese Nachweise dürfen diese KI-Systeme eben nicht in den Verkehr gebracht werden. Das ist die Prämisse der KI-Verordnung. Deshalb ist diese Einstufung als KI-System mit einem hohen Risiko strategisch sehr, sehr wichtig. Sie kann ein Geschäftsmodell ermöglichen oder auf der anderen Seite auch blockieren. Manche Anbieter, das wäre jetzt eine Vermutung, werden versuchen, ihre Systeme unter der Hochrisikoschwelle zu halten, um eben diese umfassenden, von mir genannten Pflichten zu vermeiden. Andere werden ganz bewusst wahrscheinlich auf diese Hochrisikoanwendung setzen, weil dort regulatorische Klarheit herrscht und regulatorische Klarheit schafft eben auch Vertrauen und bringt dann auch Wettbewerbsvorteile mit sich. Aber wie das Leben eben so ist, es gibt natürlich eine Vielzahl von Grenzfällen, bei denen die Abgrenzung, ist das jetzt ein Hochrisikosystem oder ist es keins, sehr, sehr schwer fällt. Also beispielsweise ist ein KI-gestütztes HR-Tool für die Bewerberauswahl als ein Hochrisikosystem einzustufen oder nicht. Es kommt also am Ende des Tages immer, und das ist auch das Besondere an der KI-Verordnung, immer auch auf den Anwendungskontext an. Dieser ist entscheidend. Die Gesichtserkennung im Flughafen-Sicherheitsbereich, die wird großer Wahrscheinlichkeit als Hochrisikosystem eingestuft werden, in einer Social Media App möglicherweise nicht. Also für die Anbieter ist die Hochrisikoeinstufung der zentrale Hebel der Verordnung. Sie ist entweder die Eintrittskarte oder eben auch ein Markthemmnis. Und das macht eben die Klassifikation zu einem der heikelsten Punkte in der KI-Verordnung.
Jetzt enthält die KI-Verordnung ja auch Mechanismen zur Anpassung an neue Risikotypen, etwa Basismodelle oder eben auch generativer KI. Was bedeutet das für die Praxis? Wie geht sie damit um? Können Sie diese Aufgabe überhaupt lösen?
Ja, das ist eine sehr wichtige und entscheidende Frage, weil die Technologieentwicklung ist natürlich ungeheuer rasant. Nehmen wir als Beispiel die KI-Verordnung, als sie im Jahre 2021 als Kommissionsentwurf geplant wurde und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Da hat niemand von den sogenannten Foundations Models oder den Basismodellen wie GPT-4 beispielsweise gesprochen. Die hatte der Gesetzgeber einfach nicht auf dem Radar. Deshalb hat die KI-Verordnung, als sie dann zwei Jahre später eingeführt wurden, in der Praxis auch nachgeschärft. Heute kann sie diese neuen Risikobereiche eben mit delegiertem Rechtsakt auch ergänzen. Und für diese Basismodelle, insbesondere für die, wie es im Gesetz heißt, KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, gibt es ganz eigene Regeln. Das System ist also lernfähig, aber die Technik ist eben auch schneller als die Regulierung. Das muss man leider im Bereich KI konstatieren. Oder auch zum Glück, je nachdem, wie man es gerne hätte. Die Anwendungsvielfalt ist enorm, die ist sehr, sehr groß. Generative KI ist eine Querschnittstechnologie. Sie kann im Bildungswesen, in der Verwaltung oder eben aus negativer Perspektive auch für Deepfakes genutzt werden. Und je nach Kontext resultieren daraus ganz unterschiedliche Risiken. Was ist die Antwort der EU darauf, des Gesetzgebers? Er setzt auf Standards, ein eigenes KI-Büro und natürlich auch eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Standardisierungsgremien. Die neu auftretenden Risiken, die also aus solchen Modellen wie der generativen KI resultieren, zeigen eigentlich sehr schön die Notwendigkeit eines flexiblen, anpassungsfähigen Regulierungsrahmens. Die KI-Verordnung bietet da in Teilen Mechanismen an, aber am Ende muss man sagen, wird ihre Wirksamkeit davon abhängen, wie schnell und praxisnah sie in der Umsetzung reagieren kann. Ja, das ist quasi der Lackmustest für die KI-Verordnung, wie schnell sie quasi reagieren kann auf neue technologische Entwicklungen.
Das wird sicherlich sehr spannend werden. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Man findet in der öffentlichen Diskussion, stößt man oft auf den Begriff des digitalen Omnibus. Herr Pohle, was bedeutet der für die KI-Verordnung?
Ja, vorausgeschickt für all diejenigen, die sich mit dem Begriff digitaler Omnibus oder auch Omnibus-Gesetzgebung als solche nicht jeden Tag auseinandersetzen. Das hat nichts mit öffentlichem Nahverkehr zu tun. Nein, Spaß beiseite. Der digitale Omnibus ist das große EU-Reformpaket, die gesamte digitale Regulierung von auf EU-Ebene vereinfachen soll. Der digitale Omnibus gliedert sich in zwei Pakete. Das eine Paket, beide veröffentlicht im November 2025. Das eine Paket befasst sich mit all derjenigen Digitalregulierung auf EU-Ebene, mit Ausnahme der KI-Verordnung, da fallen also der Digital Services Act, der Data Act und ähnliche Regulierungen drunter. Und das zweite Paket ist halt ganz spezifisch auf die Reform der KI-Verordnung ausgerichtet. Was ist der Grund, was ist der Hintergrund für diese Gesetzesinitiative auf EU-Ebene? Wie ja nun auch in der breiten Öffentlichkeit durchaus diskutiert worden ist und aus Wirtschaftskreisen immer wieder kritisiert wird, ist, dass die Regulierung im Rahmen der KI-Verordnung zu bürokratisch sei, zu schwer sei und das Ganze innovationsfeindlich zu langsam ausgestaltet ist. Gleichzeitig, und das ist natürlich ein grundsätzlicher Webfehler, hat die EU für sich festgestellt, dass zentrale Elemente der KI-Verordnung, wie beispielsweise Standards, Leitlinien und neue Aufsichtsstrukturen, die einen wesentlichen Kern auch der Regulierung beinhalten, dass die nicht rechtzeitig fertig werden bis zum ursprünglich ins Auge genommene endgültige Inkrafttreten sämtlicher Teile der KI-Verordnung in 2026. Was macht nun diese Gesetzesinitiative, beziehungsweise worauf zielt sie ab, so sie denn tatsächlich im Rahmen der EU-Gremien unverändert beschlossen werden sollte und in Kraft tritt? Zum einen liegt sie das Inkrafttreten von harten KI-Regeln für Hochrisikosysteme, wie ich eben schon gesagt habe, von 2026 auf Ende 2027. Die EU braucht halt diese zusätzliche Zeit, um entsprechende Standards, Leitlinien, die in der KI-Verordnung vorausgesetzt werden für die Anwendung des Gesetzes, zu erlassen und auch die Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten aufzubauen. Darüber hinaus soll, und das ist das Thema Entbürokratisierung, der digitale Omnibus dazu führen, dass es weniger Registrierungspflichten, vereinfachte Dokumentationspflichten und insgesamt, und das ist ganz wichtig, mehr Spielraum für kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMU und sogenannte Small- und Mid-Caps geben soll. Das soll letztendlich dazu führen, dass Milliarden an Bürokratiekosten sowohl auf EU-Ebene, Mitgliedstaatsebene, allerdings auch vor allen Dingen auf Unternehmensebene eingespart. Und last but not least soll über den digitalen Omnibus sollen Datenzugänge eröffnet werden und digitale Prozesse standardisiert werden. Firmen sollen so leichter auf Daten zugreifen können, um KI zu trainieren. Auch über EU-weit einheitliche Schnittstellen oder ein Business Wallet, das ja nun auch auf EU-Ebene noch eingeführt werden soll. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass gerade, aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, im Bereich des Datenschutzes, sprich Nutzung von Gesundheitsdaten zum Training von KI-Modellen und Systemen, eine signifikante Liberalisierung dann doch eintreten soll. Am Ende des Tages soll das Ganze Innovation fördern, ohne gleichzeitig auf Grundrechte zu verzichten. Insgesamt will die EU mit dem digitalen Omnibus ihr grundsätzliches Ansinnen unterstreichen, dass KI in Europa nicht ausgebremst werden soll. Die Kommission geht jetzt wieder mehr in ihrem Regulierungsansatz dahingehend, die Regulierung und hier im Zusammenhang mit der KI-Verordnung als Chance und nicht nur als Risiko zu betrachten. Das ist insofern ein Paradigmenwechsel, als dass gerade in den 2010er Jahren im Nachgang zur Finanzkrise viel im Bereich Digitalregulierung auf EU-Ebene die ganzen innovativen Businessmodelle und Entwicklungen und Techniken mehr als Risiko denn als Chance begriffen hat. Da wird jetzt mit aufgeräumt und insofern kann man kurz und bündig sagen, dass der digitale Omnibus insgesamt ein großer Regelaufräumer ist. Er soll Bürokratie abbauen, Übergangsfristen verlängern und so allen Beteiligten Luft verschaffen und last but not least, und das ist das zentrale Ziel, Europa im KI-Wettbewerb schneller und besser machen.
Vielen Dank. Beleuchten wir mal das Verhältnis zu anderen Rechtsregimen. Sie haben es ja gerade angedeutet. Die KI-Verordnung greift als sogenannte horizontale Regulierung in viele bestehende Rechtsbereiche ein, und zwar vom Datenschutzrecht bis hin zur Produktsicherheit. Herr Pohle, nochmal an Sie. Wo entstehen denn insoweit die größten Reibungen?
Ja, Ihre Beschreibung ist schon vollkommen richtig. Die KI-Verordnung ist, und das ist auch pure Absicht des Gesetzgebers der EU, ist eine hohe zentrale Regulierung, die quer durch alle Branchen läuft. Ja, sie gilt also im Bereich Gesundheitswesen genauso wie im Verkehr. Das sind vielleicht neben der Finanzwelt die wesentlichen Regulierungsziele, Regulierungssektoren. Aber, und das ist ganz wesentlich, die KI-Verordnung tritt an die Seite vieler bestehender Gesetze auf EU-Ebene, aber links dann auch auf nationaler Ebene. Sie ersetzt sie aber nicht. Ein gutes Beispiel ist da insbesondere der Datenschutz. Ob das nun besonders gelungen ist oder nicht gelungen ist, das wird die Zeit zeigen. Aber in der KI-Verordnung steht relativ am Anfang sehr deutlich drin, dass die Datenschutzgrundverordnung und die dort niedergelegten Regelungen von der KI-Verordnung unberührt bleiben. Jetzt ist es allerdings auch so, dass gerade wenn man solche Allgemeinplätze, ich will es mal so nennen, in ein Gesetz einbauen, da sozusagen die Spannungen vorgegeben sind. Und das liegt halt auch daran, dass die Rollmodelle von DSGVO und KI-Verordnung nicht unbedingt kompatibel sind. Sie prallen sozusagen aufeinander. Dann darüber hinaus muss man ganz klar sagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kern der KI-Verordnung, nämlich der Regulierung von Hochrisiko-KI-Systemen, ist die KI-Verordnung in erster Linie ein Produktsicherheitsrecht. Ja? Und dementsprechend tritt sie neben andere oder ergänzt sie andere produktsicherheitsrechtliche Regelungen. Ich sage hier ganz insbesondere wieder in den Sektoren Automobil, aber auch Gesundheit. Und in dem Sinne entsteht hier sozusagen ein Dualismus. Ja, und drittens gibt es dann noch sehr spezifische regulierte Bereiche, wie insbesondere Medizin- und Finanzaufsicht, auch auf EU-Ebene regulierte Bereiche. Und da ist es halt die besondere Herausforderung für Unternehmen, all diese Regeln parallel einzuhalten. Und das weiter vor dem Hintergrund, dass, und das ist jetzt nicht eine Pauschalkritik am Gesetzgeber, dass die KI-Verordnung nicht unbedingt, ich hatte es eben schon zum Datenschutz angesprochen, mit diesen Regulierungen im Bereich Medizin und Finanzaufsicht inhaltlich hundertprozentig kompatibel sind. Es gibt also echte Überschneidungen und dementsprechend auch gelegentlich zumindest doppelte Pflichten. Allerdings schafft eine horizontale Regulierung durchaus oder hat jedenfalls das Potenzial, einen Vorteil zu generieren, wenn sie und weil sie Konsistenz schafft. Allerdings, und das hat man auch in den vergangenen Jahren schon bei der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung gesehen, das Ganze dauert und ist ein langer Weg. Und insbesondere erfordert es enge Abstimmungen zwischen den beteiligten Behörden, sei es beispielsweise Marktaufsichtsbehörden, Datenschutzbehörden oder ähnlichen oder Finanzaufsichtsbehörden als Beispiel. Wenn das nicht passiert, haben sie hohe Kompetenzstreitigkeiten und das führt letztendlich dann wiederum zu dem ungewünschten Effekt, dass Unternehmen keine Rechtssicherheit mehr verspüren. Ein Beispiel ist da ganz schlicht, weil man dann im Bereich Healthcare, Life Sciences eine Gesundheits-App mit KI-Funktionen hat, muss man sich darüber im Klaren sein, dass hier gleichzeitig Datenschutz, Medizinprodukte und KI-Recht parallel zur Anwendung gelangen. Und das muss man halt sozusagen in einen Topf bekommen, und zwar nicht nur auf Anwenderseite, sondern in gewisser Weise auch durch Guidances von den entsprechenden Behörden, die untereinander abgestimmt sein müssen und sollten. Und das sicherzustellen, ist sicherlich nicht ganz einfach.
Wir haben den Datenschutz schon angesprochen, gerade beim Umgang mit Daten. Oder fragen, sprechen wir mal das Profiling und Transparenzpflichten an. Gerade hier kommt es ja nun zu deutlichen Überschneidungen mit der DSGVO. Wie grenzt sich denn die KI-Verordnung gegenüber der DSGVO ab? Und wo sind die typischen Konfliktpunkte zwischen diesen beiden Gesetzen?
Ja, ich hatte es eben schon erwähnt, dass die KI-Verordnung sich da vielleicht etwas salopp gesagt einen schlanken Fuß macht und ganz einfach die Position nimmt, dass die KI-Verordnung die Regelungen und Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung unberührt lässt. Das ist ein einfacher Ansatz, allerdings muss man da auch ein gewisses Verständnis, wie ich meine, für den EU-Gesetzgeber aufbringen, weil also all diejenigen Themen, die datenschutzrechtlich im Zusammenhang mit KI und dessen Anwendung, Betrieb und Entwicklung in Rede stehen, die sind dermaßen komplex, dass es wahrscheinlich den Verordnungsgeber massiv überfordert hätte, das alles jetzt in der KI-Verordnung ad hoc innerhalb eines überschaubaren Zeitraums mit der Möglichkeit der politischen Konsensfindung zu implementieren. Also das wäre, dieses Brett wäre dann definitiv zu groß gewesen. So, das heißt dann aber auch, ich habe sozusagen ein natürliches Spannungsfeld zwischen KI-Verordnung und Datenschutz und der beginnt letztendlich damit, dass die Datenschutzgrundverordnung von dem menschenrechtlichen Ansatz betrachtet personenbezogene Daten, also das Individuum, schützt. Und die KI-Verordnung schützt wiederum Menschen, in dem Sinne auch grundrechtsrelevant, vor Risiken, die von KI-Systemen ausgehen. So, das heißt dann und führt dann in der Praxis dazu, dass sich das letztendlich, die beiden Schutzziele sich ständig überschneiden und das ist in gewisser Weise eine Schnittmenge, wiederum beide Regelungsbereiche maximale Transparenz verlangen, allerdings auch maximale Datenqualität. Gleichwohl, sie sprechen unterschiedliche Sprachen, was den Adressaten der jeweiligen Regulierung angeht. Die DSGVO spricht immer von Verantwortlichen. die KI-Verordnung von Anbietern und Betreibern. Ein Verantwortlicher kann in der Regel oder in vielen Fällen auch der Betreiber eines KI-Systems sein, aber er muss es nicht sein. Ja? Da sind sozusagen die Missverständnisse vorprogrammiert und die Unternehmen sind wirklich im Detail gehalten, beide Welten gleichzeitig zu denken und die Ableitungen aus der jeweiligen Regulierung in die Praxis zu übernehmen und umzusetzen. Bei der Datenschutzgrundverordnung für Datenschutzprozesse, bei der KI-Verordnung für Systemprozesse. Ich gebe einfach ein ganz simples Beispiel. Wenn Sie personenbezogene Daten in einem KI-System verarbeiten, was die Regel sein wird in der Praxis, stellt sich da natürlich immer auch die Frage, wie will ich hier beim Input wie beim Output und insbesondere im letzten Fall Auskunftsansprüche nach DSGVO praktisch, sinnvoll, schnell und innerhalb der vorgegebenen gesetzlichen Fristen erfüllen. Das ist schon in der Entwicklung eines Systems eine massive Herausforderung und muss beachtet werden. Insgesamt muss man sagen, wenn man all dies als Unternehmen, als Anbieter, genauso wie als Betreiber gut koordiniert, kann das letztendlich alles ein doppelter Sicherheitsgurt im Sinne der betroffenen Individuen, Menschen sein. Ohne Abstimmung droht allerdings eine Doppelbelastung. So, und dementsprechend dann auch eine massive kommerzielle Belastung zulasten der Unternehmen.
Schwierige Aufgabe für alle Beteiligten. Hinzu kommen natürlich, wir haben es vorhin schon angesprochen, die internationale Perspektive, denn die internationale Dimension entscheidet ja darüber, ob die KI-Verordnung wirklich zum globalen Trendsetter oder Standardsetter wird. Wie positioniert sich die EU denn im Vergleich zu den USA? Dort setzt man ja eher auf Selbstregulierung im Gegensatz zu China, das wiederum auf stärkere staatliche Steuerung setzt. Herr André, zu Ihnen, wie sehen Sie das?
Ja, das ist in der Tat so. Jetzt haben wir uns tatsächlich drei große Blöcke mal herausgegriffen. Wir könnten noch weiter differenzieren und könnten uns auch noch andere Jurisdiktionen und Regionen anschauen. Aber wir belassen es mal bei dem Vergleich dieser drei großen Regionen. Also wenn wir die EU mit den USA und den China vergleichen, dann sehen wir eben tatsächlich drei völlig unterschiedliche Ansätze. Und das macht die Sache am Ende des Tages auch sehr spannend, aber wahrscheinlich auch sehr kompliziert. Denn noch, wenn ich das mal so sagen darf, sind wir ja alle stark miteinander verflochten und die KI-Systeme der einen Region arbeiten in den anderen. Für die EU gesprochen kann man sagen, sie setzt ganz klar, Herr Pohler hat es auch schon mehrfach erwähnt, auf Grundrechte, auf Risikomanagement und auf Transparenz. Ja, sie will die KI nicht einfach laufen lassen, sondern KI soll im Verständnis des EU-Gesetzgebers sicher und auch vertrauenswürdig sein. Das berühmte Stichwort ist da Trustworthy AI Made in Europe. Die Idee dahinter ist, wenn die Menschen Vertrauen haben, dann setzen sie KI auch ein. Und genau das soll langfristig, das ist das Ziel des Gesetzgebers, ein Wettbewerbsvorteil für Europa sein. Die USA gehen einen völlig anderen Weg. Dort dominiert, mal vereinfacht gesagt, der Markt. Es gibt keine große, einheitliche KI-Gesetzgebung, sondern wir beobachten ganz, ganz viele verstreute Initiativen, wie zum Beispiel den AI Bill of Rights. Jeder Bundesstaat schraubt an eigenen KI-Regeln herum. Allein 2024 konnten wir beobachten, gab es hunderte Gesetzesvorhaben. Gleichzeitig gab es aber auch im letzten Jahr einen Entwurf, der die Bundesstaaten für 10 Jahre ausbremsen würde, der also den Bundesstaaten verbietet, eigene Gesetze zu schmieden. In den USA läuft also, wenn man das so vereinfacht sagen darf, Regulierung oft über Soft Law, also über freiwillige Standards und Branchenleitlinien. Der Vorteil dahinter ist das von mir erst schon angesprochene Tempo und auch die Flexibilität ist auf diese Weise gegeben. Es bedeutet aber auch, dass Bürgerinnen und Bürger viel weniger verbindlichen Schutz haben. Und viele Pflichten hängen dann am Ende des Tages äußerst stark vom guten Willen des einzelnen Unternehmens, des Anbieters der KI ab. Kommen wir jetzt zu China. China wiederum steht für das komplett andere Extrem. Dort orchestriert der Staat die KI-Entwicklung sehr, sehr eng mit sehr detaillierten Vorschriften für Algorithmen, für generative KI und auch für Datenkontrolle. Der Fokus liegt dort viel stärker auf dem Thema Cybersicherheit und vor allen Dingen auch auf politischer Kontrolle. Ganz kurz formulieren, China nutzt KI also auch als Instrument staatlicher Souveränität und strategischer Dominanz. Wenn man diese drei Modelle jetzt nebeneinander stellt, ergibt sich eigentlich ein klares Bild. Europa bietet Rechtssicherheit, kämpft aber mit der Bürokratie, die damit einhergeht. Die USA fördern Innovation, aber lassen viele Risiken offen. Und China setzt auf Kontrolle, aber auf Kosten von Freiheitsrechten. Das ist zugegebenermaßen jetzt sehr, sehr holzschnittartig von mir formuliert, macht aber doch sehr deutlich, wo sich die KI-Verordnung zwischen diesen Polen am Ende des Tages positioniert. Sie versucht, Vertrauen und Sicherheit herzustellen, ohne Innovationen abzuwürgen. Ob das am Ende des Tages gelingt, dafür ist es jetzt wahrscheinlich noch viel zu früh, ein abschließendes Urteil zu fällen. Man wird abwarten, ob diese gewünschten Ziele der EU tatsächlich am Ende des Tages auch eintreten werden.
Vielen Dank. Ich denke, Ihr Bild macht die Grundprobleme schon sehr deutlich. Haben Sie gut herausgearbeitet. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch umsetzen. Das heißt, die institutionelle Architektur für die Datendurchsetzung oder für die Durchsetzung der Verordnung, die ist zwar zentral, aber die ist noch im Aufbau. Welche neuen Institutionen entstehen dann oder sind zu erwarten? Zum Beispiel ein KI-Büro auf EU-Ebene oder welche Kompetenzen haben dann diese Organisationen? Herr Pohle, was meinen Sie?
Ja, also die Frage ist relativ einfach, aber dann gleichzeitig auch wieder komplex zu beantworten. Am Ende sieht die KI-Verordnung den Aufbau eines komplett neuen Aufsichtssystems vor. Komplett neu, insbesondere insofern, weil es verschiedene Ebenen, verschiedene Layer geben wird. Da insbesondere, und das ist wirklich ganz neu, Sie sprachen es eben schon an, Herr Preis, ein KI-Büro wird es geben. Und dieses KI-Büro ist auf europäischer Ebene bei der EU-Kommission angesiedelt. Dieses KI-Büro soll sozusagen die Spinne im Netz, der zentrale Knotenpunkt sein und drei Dinge leisten. Zum einen die Umsetzung der Verordnung in Europa zu koordinieren. Zum zweiten die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, ihr eigenes Aufsichtssystem zu etablieren und vernünftig zu implementieren. Und last but not least soll es systemische Risiken überwachen, vor allem bei großen Basismodellen, die überall in Europa wirken. Das ist in Teilen ein Regulierungsrahmen, ein Aufsichtsrahmen, den wir schon in Ansätzen in anderen Regulierungsbereichen gesehen haben, aber insofern auch ein Stück weit mehr. Das KI-Büro als solches soll dabei allerdings nicht nur beaufsichtigen, sondern auch Wissen bündeln und Wissen vermitteln. Es soll ein Kompetenzzentrum werden und sein, das Expertise zu KI-Themen auf europäischer Ebene sammelt und europaweit verfügbar macht. Insofern in gewisser Weise ein Aufsichtsansatz, ein Behördenansatz, den wir schon aus dem Bereich der Cybersecurity-Regulierung seit einigen Jahren kennen. Die zweite Ebene, die sozusagen unterhalb des KI-Büros auf EU-Ebene angesiedelt sind, sind die nationalen Behörden. Und da ist jeder Mitgliedstaat aufgerufen, nach der KI-Verordnung die entsprechenden Stellen zu benennen. Das können entweder Marktüberwachungs- oder Datenschutzbehörden sein. Und in Deutschland geht momentan nach dem entsprechenden Gesetzentwurf die Reise in die Richtung, dass grundsätzlich als Überwachungsbehörde die Bundesnetzagentur benannt werden wird, die sich dann allerdings wiederum mit den Datenschutzbehörden ins Benehmen zu sehen setzen hat im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit. Allerdings muss man auch sagen, insbesondere für einen Katalog von Finanzdienstleistungen wird die Bundesnetzagentur nicht die entsprechende Behörde sein, sondern die BaFin. als Finanzregulierer. Also auch hier, ich habe es eben schon in anderen Zusammenhang angesprochen, Komplexität, mögliche Überschneidungen, Konsistenz, Herausforderungen etc. pp. Das wird durch diesen aufgesplitteten Überwachungsrahmen in Deutschland sicherlich nicht einfacher, sondern eher komplexer. Die gesetzgeberische Diskussion ist aber insbesondere noch nicht am Ende, weil die Datenschutzbehörden hier in der juristischen Diskussion durchaus massive und erhebliche Einwände gegen die Zuordnung der Überwachungstätigkeit bei der Bundesnetzagentur haben. Was sollen diese nationalen Behörden leisten? Sie sollen konkret prüfen, welche KI-Systeme sind auf dem Markt, funktionieren diese sicher und muss gegebenenfalls sanktioniert werden, sei es durch Bußgelder, aber sei es auch durch, ich sage es jetzt mal, Rückrufaktionen, dass bestimmte KI-Systeme vom Markt genommen werden müssen. Das Problem ist, diese Behörden müssen erst Fachwissen aufbauen und das ist in Deutschland schon schwierig genug, in anderen kleineren EU-Ländern wahrscheinlich noch mit größeren Herausforderungen verbunden. Und last but not least gibt es dann noch eine Netzwerkstruktur im Rahmen des Aufsichtsrahmens. Und da soll das KI-Büro, das ich eben schon angesprochen habe, auf EU-Ebene nicht alleine arbeiten, das ist das Ziel, sondern koordiniert ein europäisches KI-Gremium. Das ist ähnlich wie der Europäische Datenschutzausschuss im Bereich der DSGVO. Hier sollen Leitlinien für die Anwendung von KI und deren rechtliches Umfeld ebenso entworfen und verabschiedet werden, wie Streitfragen geklärt werden und letztendlich dafür gesorgt werden, dass die Regelungen der KI-Verordnung europaweit einheitlich ausgelegt werden. Wir kennen die Thematik aus der DSGVO, die nun seit einigen Jahren schon in Kraft ist. Aber die Streitfragen, die in der Praxis auftreten und der Koordinierungsaufwand ist immer noch erheblich. Und die Community schaut immer noch mit Interesse auf all das, was von der Ebene des European Data Protection Board kommt. Die große Frage, die sich letztendlich anschließt, aber das ist auch gewisserweise eine Frage, die wir eben angesprochen, auch im Datenschutzbereich nach wie vor in gewisser Weise offen sind, ist und jedenfalls noch nicht abschließend geklärt ist. Was bleibt national und was wird europäisch zentralisiert? Das Ganze birgt nicht unerhebliches Konfliktpotenzial, allerdings auch, und das ist letztendlich das Endziel der Regulierung und auch des etablierten Aufsichtsrahmens, es soll ein Level Playing Field europaweit über alle 27 EU-Staaten ausgerollt werden für den Bereich der künstlichen Intelligenz.
Vielen Dank. Kommen wir mal zu den gesellschaftlichen Dimensionen. Die Dimension, die Schutzdimension der KI-Verordnung zielt ja ab auf Diskriminierungsfreiheit, Transparenz und Teilhabe. Was bedeutet denn die VU langfristig für Bürgerinnen und Bürger, Herr André?
Ja, langfristig kann man sagen, dass die KI-Verordnung für Bürgerinnen und Bürger vor allem eines bietet, nämlich mehr Schutz und mehr Kontrolle im Umgang mit KI. Die KI-Verordnung stellt ganz bewusst, Herr Pohler hat es auch schon mehrfach erwähnt, die Grundrechte ganz bewusst ins Zentrum. Sie soll verhindern, dass die KI zur Überwachung eingesetzt wird, dass Menschen diskriminiert werden und dass Entscheidungen entstehen, die niemand richtig nachvollziehen kann. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, weil KI längst Teil unseres Alltags ist. Wir begegnen KI bei der Jobsuche, bei der Kreditvergabe, in der medizinischen Diagnostik oder sogar im öffentlichen Raum, zum Beispiel bei Gesichtserkennungssystemen. Die KI-Verordnung will also sicherstellen, dass auch solche Systeme fair, nachvollziehbar und kontrollierbar arbeiten. Das sind so die Begrifflichkeiten, die mit der KI-Verordnung mitschwingen. Ein großer Punkt, auch das hat Herr Pohle schon erwähnt, ist das Thema der Transparenz. Die Menschen sollen wissen, wenn sie mit KI zu tun haben und gerade auch bei den schon angesprochenen Hochrisiko-KI-Systemen, gibt es aus diesem Grund zusätzliche Informationsrechte, etwa darüber, wie das System funktioniert und welche Risiken mit der Inbetriebnahme dieses KI-Systems einhergehen. Ein zweites großes Ziel ist der Schutz vor Diskriminierung. Die KI-Verordnung verlangt, dass Trainingsdaten überprüft werden, damit vor allen Dingen Verzerrungen erkannt und am Ende des Tages auch minimiert werden sollen. Auf diese Weise sollen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, aufgrund des Alters, der Herkunft oder anderer Merkmale so weit wie möglich verhindert werden. Im Ende kann man also sagen, steht etwas ganz, ganz Grundsätzliches im Raum. Die KI soll keine Blackbox sein, der man ausgeliefert ist. Sie soll ein Werkzeug sein, das nachvollziehbar und vertrauenswürdig funktioniert. Nur wenn dieses Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern da ist, dann wird KI auch in sensiblen Bereichen wie der Gesundheit oder der Justiz akzeptiert werden. Langfristig kann die KI-Verordnung also einen wesentlichen Beitrag leisten und viel bewirken, indem sie also die Bürgerinnen und Bürger nicht nur schützt, sondern auch die Grundlage dafür schafft, dass KI breit und verantwortungsvoll genutzt werden kann. Wenn Sie so wollen, zum Vorteil der gesamten ganzen Gesellschaft.
Vielen Dank. Sie haben ja nun noch einen Kommentar dazu herausgegeben, der demnächst im Erich-Schmidt-Verlag erscheint. Was ist denn der Leitgedanke dieses Kommentars? Und ich würde jetzt ganz gern begrüßen, wenn jeder kurz was dazu sagt. Fangen wir mal an mit Ihnen, Herr Pohle.
Ja, der Leitgedanke des Kommentars ist, kann man ganz kurz und bündig zusammenfassen. Wir wollten das neue komplexe Regelwerk KI-Verordnung so erklären, dass es wirklich verstanden wird und wir dem Leser, dem Nutzer klare Hilfestellungen bei der Anwendung dieses komplexen Regelwerks bieten. Warum? Die KI-Verordnung ist ein völlig neuer Rechtsrahmen. Wir hatten es eingangs und im Laufe des Interviews schon mehrfach erwähnt. Es ist interdisziplinär, es ist technisch anspruchsvoll und voller Querverbindung. Deshalb braucht es ein Werk, das all diese Elemente zusammenbringt. Unsere Motivation war also, Komplexität verständlich machen, zeigen, wie die KI-Verordnung funktioniert, was sie schützt, wie sie aufgebaut ist und was sie in der Praxis bedeutet. Insofern ist natürlich die erste Auflage ein Beginn. Weitere Auflagen werden diesen Ansatz, so meine Hoffnung und meine feste Überzeugung, werden diesen Ansatz weiter verfeinern, weiter nach vorne bringen. Insofern ist das Werk auch von einer gewissen Dynamik durchzogen. Was uns auch wichtig war, nicht nur juristisch präzise kommentieren, sondern auch technische Hintergründe einordnen und konkrete Anwendungsfragen beantworten. Auch hier gilt das Vorgesagte entsprechend. Dieses Werk wird für die Zukunft eine weitere Dynamik haben. Nach der ersten Auflage ist vor der zweiten Auflage, um einen alten Fußballerspruch mal etwas frei in den Kontext zu bringen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Regulierung nicht nur für Juristen relevant ist, sondern insbesondere auch für Entwickler, Compliance-Teams, Aufsichtsbehörden, politische Entscheidungsträger. Und letztendlich auch, wir hatten es eben schon gesagt, hier horizontaler Ansatz für Unternehmen in allen möglichen Branchen. Deshalb haben wir auch bewusst einen interdisziplinären Ansatz gewählt. Juristische Tiefe unbedingt erforderlich und daher ein klares Ja, aber immer auch ergänzt durch technische und praktische Perspektiven. Das Werk folgt strukturell der KI-Verordnung, aber wir haben uns bemüht, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Unser Anspruch war und ist, nicht nur den Normtext zu erklären, sondern auch die Wirkung im Zusammenspiel mit anderen Rechtsbereichen sichtbar zu machen und zu erklären.
Kommen wir mal zur Zielgruppe. Sie haben es schon angedeutet, wenn ich das mal zusammenfasse, sind Juristen, Entwickler, Aufsichtsbehörden angesprochen, allerdings auch viele weitere Akteure. Herr André, welche Zielgruppen haben Sie denn besonders den Blick gehabt?
Klar, es ist ein juristischer Kommentar und insofern ist die wichtige Zielgruppe natürlich sind die Juristen, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, aber auch Gerichte, die konkrete Fälle bewerten müssen. Genauso haben wir aber auch Wissenschaftler im Blick gehabt, die die Verordnung in größere rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge einordnen. Dadurch, dass wir den Leitgedanken eines Praxiskommentierung immer mitgetragen haben, fokussierten wir vor allen Dingen natürlich auch auf die Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Vor allem natürlich diejenigen Unternehmen, die KI entwickeln, einsetzen oder eben vertreiben. Für Sie ist die KI-Verordnung nämlich eben nicht nur ein juristisches Thema, sondern eben ein ganz, ganz praktisches. Also Fragen wie, wie baue ich mein Risikomanagement auf, wenn ich eine Hochrisiko-KI habe? Welche Dokumentation benötige ich am Ende des Tages? Wie muss ich meine Prozesse anpassen? Deswegen richtet sich der Kommentar auch an Compliance-Teams und Risikomanager in Unternehmen und Organisationen. Wichtig war uns außerdem auch die technische Community, wie Softwareentwickler, KI-Architekten oder Data Scientists. Sie alle müssen verstehen, welche Anforderungen das Gesetz an ihre Modelle, an die Daten und die Prozesse stellt. Nehmen wir das Beispiel der Start-ups. Das sind häufig kleinste Unternehmen mit 4 bis 5 Beschäftigten. Sie haben keine eigene Rechtsabteilung und daher wollten wir auch solchen Unternehmen Orientierung bieten, den Kommentar verständlich darstellen und direkt nutzbar machen. Und natürlich, last not least, benötigen auch die Aufsichtsbehörden Unterstützung. Herr Pohle hat es schon angesprochen. Die Marktüberwachungsbehörden, die Datenschutzbehörden und auch die sektoralen Aufsichten, etwa im Finanz- oder Gesundheitsbereich, müssen in Zukunft diese Regeln anwenden und auch durchsetzen. Und auch für Sie wollten wir eine anwendungsorientierte und präzise Auslegungshilfe schaffen. Nicht zuletzt denken wir natürlich auch an die Verbände und Interessengruppen. Sie sind wichtige Multiplikatoren und übersetzen die komplexe Regulierung für ihre Mitglieder in die Praxis. Also fassen wir zusammen, der Kommentar richtet sich bewusst nicht an eine einzige Berufsgruppe, sondern an ein ganz interdisziplinäres Publikum. Und so war auch das Autorenteam von Anfang an zusammengesetzt. Auch auf diesem Wege möchten wir allen Beteiligten für die Kommentierung der komplexen KI-Verordnung danken. Genau, unser Werk ist also sehr breit angelegt und adressiert viele unterschiedliche Akteure.
Das Ganze ist und bleibt sehr komplex und vor allen Dingen spannend. Herr Pohle, Herr André, ich bedanke mich mal für Ihre umfassenden Erläuterungen und wünsche Ihnen mit Ihrem Werk viel Erfolg. Nochmal vielen Dank.
Danke sehr.
Sehr gerne. Das war eine neue Ausgabe der Reihe ESV im Dialog. Sie hören und sehen recht.